Hallo, ich bin Eberhard Wolf. Freitags mache ich oder Lisa Moritz einen Livestream zum Thema Softwarearchitektur, oft zusammen mit Gästen.
Dieser Podcast ist das Audio des Streams. Weitere Folgen, Sketchnotes und vieles mehr findet ihr unter software-architektur.tv.
So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um das Thema, ist Softwareentwicklung sowas wie Lernen? Und bevor wir loslegen, ein paar Hinweise. Wenn ihr Fragen habt oder sonst irgendwelche Themen, gerne im Chat. Es gibt auch einen Slack-Workspace. Außerdem könnt ihr halt bei Mastodon mehr irgendwas schreiben. Dann gibt es noch das Formular auf der Webseite. Es gibt auch eine Gruppe bei LinkedIn. Ein Hinweis möchte ich noch loswerden für den Advents. Das verlinke ich auch, glaube ich, alles nochmal in den Links, also den Slack Workspace, die LinkedIn-Gruppe. Dann möchte ich hinweisen auf den Adventskalender. Den gibt es jetzt seit dem 1.12. logischerweise. Und da diskutiert jeden Tag irgendjemand, was eigentlich eine gute Softwarearchitektur ist, im Rahmen von so einem YouTube-Short, also eine Minute ist das lang. Wenn ihr zu software-architektur.tv geht, da steht's, genau da, dann findet ihr dort den Link gleich auf die YouTube-Playlist beziehungsweise auf den PeerTube-Kanal dafür. Kurze Vorschau, die nächste Episode wird sein die Fishbowl von den IT-Tagen, das ist am Mittwoch. Und dann wird es am Freitag aller Voraussicht nach eine Episode geben mit dem Ralf Demel über das Thema Softwarearchitektur und KI. Der hat dann mal ganz spannende Experimente gemacht. Loswerden möchte ich außerdem noch den Hinweis auf den Architektur-Kickstart. Der läuft am 19.02. wieder los. Packe ich auch nochmal in den Chat. Da gibt es in 4 Einheiten über 4 Wochen jeweils 4 Stunden lang konkrete praktische Übungen zum Thema Softwarearchitektur. Das ist so ein Training, was eben sehr praktisch zeigt, wie man Softwarearchitektur besser machen kann. Dann gibt es auch im Februar das Flex-Training. Da geht es um sowas wie eben Softwarearchitektur, flexible Softwarearchitekturen, Microservices, Self-Contained Systems, solche Geschichten. Und es gibt auch ein 60-Minuten-Consulting, noch möchte ich kurz loswerden. Da kann man 60 Minuten uns irgendwie fragen, also mich und meine Kolleginnen von SwagLab zu einem Thema rund um Softwarearchitektur oder um mich anderen Sachen. Wir machen ja ein bisschen Digitalisierungsberatung. Da sind also die Themen, glaube ich, relativ offen. So, worum geht's heute? Heute geht es um das Thema Softwareentwicklung, eigentlich sowas wie Lernen. Und das geht zurück auf ein Mastodon-Post von Doc Mucki at Ruhr.social, der sich gemeldet hatte auf eine Bemerkung von mir, wo es eben darum ging, dass Softwarearchitektur eben sowas ähnliches wie ist wie Lernen. Und da hat er irgendwie gefragt, ob es irgendwo einen Hinweis darauf gibt, ob das tatsächlich so ist, wo man irgendwie was nachlesen kann. Und es ist so, dass es dort, eigentlich sollte das mal ein Blogpost werden, aber ich hatte gedacht, ich mache mal eine Episode dazu und gehe halt dieser Frage nach. So, und jetzt ist halt die Frage, was ist denn eigentlich Softwareentwicklung? Und wenn wir uns jetzt Software angucken, die Individualsoftware darstellt, also zur Unterstützung von Geschäftsprozessen, das ist ja im Wesentlichen das, woran wir, glaube ich, irgendwie in der Mehrheit arbeiten, dann ist es so, dass wir dort ja eben Geschäftsprozesse unterstützen. Das grenzt es halt erstmal ab von sowas wie Training, von Spielen oder Betriebssystemen, technischen Sachen, Datenbanken, also Individualsoftware, die halt dazu da ist, um Prozesse, Geschäftsprozesse zu unterstützen. Die implementiert Geschäftsregeln, Geschäftsobjekte und verschiedene andere Sachen, die halt aus der Domäne kommen. Und um das vernünftig auf die Reihe zu bekommen, ist es eben so, dass wir die Domäne verstehen müssen. Und das bedeutet, dass wir eben etwas über die Domäne lernen müssen, um sie dann zu verstehen, um sie dann umzusetzen. Und das ist das, was in Domain-Driven Design eben Knowledge Crunching heißt. Das heißt, wir setzen uns halt mit Domänenexpertinnen zusammen, versuchen herauszufinden, was die eigentlich wollen, wie das System halt funktioniert. Und dann setzen wir das halt irgendwie um, nicht? Das heißt, wir reden halt irgendwie darüber, wie halt ein Kredit genehmigt wird, welche Regeln es dafür gibt Und dann setzen wir diese Regeln entsprechend um. Und das bedeutet, dass wir letztendlich eben tatsächlich ein Modell der Realität schaffen. Also es geht halt um eine Realität, die irgendwie sagt, so und so werden irgendwie Kredite vergeben. Und das ist eben etwas, was wir dann anschließend in die Implementierung reinkleben, dieses Modell von der Realität, das wir verstanden haben. Und für mich ist das eben auch so, dass sich Softwareentwicklung zumindest an der Stelle so ein bisschen aussieht wie Philosophie. Also ich fühle mich da tatsächlich an den Philosophieunterricht erinnert, weil wir müssen eben sehr genau hinbekommen, welche Begriffe halt wie definiert sind, herausfinden, was da jetzt genau sozusagen Phase ist. Und da gibt es halt verschiedene Elemente. Also zum einen müssen wir halt wissen, welche Daten halt zu einem Kunden gehören, welche Daten zu einem Produkt gehören. Was ist denn überhaupt ein Produkt? Da gibt es ja genau irgendwie diese Fragen wie, oder was ist ein Kunde? Nicht? Also da ist mein Standardbeispiel immer, der Kunde, der hat etwas bestellt, also ich beispielsweise, ich sitze halt an der Tastatur, ist vielleicht nicht der Kunde, der es bezahlt, das ist vielleicht die Zwecklab GmbH und vielleicht auch nicht der Kunde, der es bekommt. Vielleicht ist das eben ein anderer Mitarbeiter, eine andere Mitarbeiterin von Zwecklab, für die ich halt etwas bestelle und die das dann eben entsprechend abholt. Und das bedeutet eben so eine Frage wie, was ist der Kunde? Ist eben tatsächlich eine nahezu philosophische Frage, die dann auch noch abhängig ist von dem konkreten Kontext. Und das müssen wir eben genau hinschreiben, weil das ist ja genau das, was wir in der Software tun. Wir schreiben diese Sachen halt irgendwie sehr genau hin. Das bedeutet, wir müssen das irgendwie hinterfragen. Und das ist so ein bisschen etwas, was so in diesem Bereich von Requirements Engineering vielleicht eher geht. Aber am Ende ist es eben auch Softwareentwicklung. Und das ist ja genau das, was Domain-Driven Design vor allem sagt, dass ich eben die Domäne aufteilen möchte, mich nach der Domäne orientieren möchte, wenn ich das halt sozusagen implementiere, und dafür brauche ich ein Modell. Deswegen sagt eben auch Domain-Driven Design, dass wir Modelle bauen, und das ist eben ein Lernprozess. Das heißt, das, was wir gelernt haben, spiegelt sich in der Software wieder, und das bedeutet, die Qualität der Software hängt eben tatsächlich vom Lernen ab. Und wenn wir Missverständnisse haben, bauen wir halt Unsinn. Und das sind dann eben fachliche Fehler, die wir halt irgendwie lösen müssen, und das ist eben genau dann ein fachliches Missverständnis. Und wir bauen dort auch Strukturen, die halt dieses Wissen gut strukturieren. Das ist auch ein gemeinsamer Lernprozess. Also man könnte ja jetzt irgendwie sagen, na ja, es ist eben so, dass wir nur in Anführungsstrichen verstehen müssen, was irgendwie diese Domänexpertinnen verstehen. Das heißt also, eigentlich sind die Domänexpertinnen vielleicht in der besseren Position, Software zu entwickeln. Das ist ein bisschen komisch. Aber wir müssen ja irgendwie Software strukturieren. Das heißt, wir müssen uns jetzt irgendwie überlegen, wie setzen wir bestimmte Funktionalitäten zusammen? Und das ist etwas, wo wir dann eben tatsächlich auch einen gemeinsamen Lernprozess haben müssen. Das heißt, wir irgendwie aus einer Architekturperspektive wissen halt, wie man Bau- und Kontexte aufbaut, wie man eben Sachen gemeinsam strukturiert. Und das müssen wir dann in Kollaboration mit Fachexpertinnen machen, müssen da irgendwie dafür sorgen, dass wir eben diese Architektur entwerfen. Das ist genau ein Element von Domain-Driven Design. Wir haben vor einiger Zeit eine Episode gemacht, also eigentlich genau genommen vor längerer Zeit, mit dem guten Markus über das Thema so mit DSLs, und das ist auch etwas, was sich so ein bisschen in diesem Domain-Driven Design wiederfindet. Und da scheint es halt erstmal so zu sein, dass dieses gemeinsame Lernen so ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil das, was Markus halt im Wesentlichen sagt, ist, dass die Domänexpertinnen selber mithilfe einer DSL-Logik bauen wollen. Also hat er diese sehr schöne Geschichte, dass eben, wenn wir halt eine CNC-Fräse haben, sind diese computergesteuerten, programmierbaren CNC-Fräsen. Nein, das ist eben so, dass die Domain-Expertinnen, also die Leute, die halt irgendwie an der Maschine stehen, diese Maschine halt programmieren und dadurch dafür sorgen, dass die Dinge halt irgendwie etwas fräsen. Das ist, während wir bei Domain-Driven Design eher so ein bisschen diesen Ansatz haben, dass wir typischerweise verstehen müssen, was die Domain-Expertinnen sagen, und es dann selber in Code gießen. Und da sind eben diese Domain-Specific Languages eine Möglichkeit, den EntwicklerInnen oder die Domain-Expertinnen dazu in die Lage zu versetzen, Software zu bauen. Das ist ja so ein bisschen schon ein ewiger Traum, nicht? Also es gibt zum Beispiel COBOL, diese Common Business Oriented Language, die ja immer noch im Mainframe-System herumgeistert, und die hat eben auch versucht, sowas irgendwie zu ermöglichen, indem sie irgendwie gesagt hat, naja, wir machen halt den Code dann eher so in Englisch. Und das ist deswegen auch eine sehr verbose Programmiersprache. Weil das mit den DSLs ist eben anders. Da baue ich halt eine spezifische Sprache, um ein Domänenproblem auszudrücken. drücken. Dort habe ich also dann eben bestimmte Dinge, die halt First Level Citizen sind, also was weiß ich, irgendwelche Steuersätze, Preise oder so, und die ich dann irgendwie in den Preisberechner reintun kann, während COBOL dort an der Stelle eigentlich nur sagt, wir machen halt normalen Programmcode, so wie eben auch Programmcode in anderen Programmiersprachen aussehen würde, nur dadurch, dass das halt irgendwie in Englisch ist, wird es halt sozusagen irgendwie besser. Und das ist, glaube ich, bei diesem DSL-Ansatz irgendwie anders. So, jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, naja, da sind wir jetzt ja davon befreit, die Domäne kennenzulernen. Und tatsächlich war das auch irgendwie etwas, was ich so auf den ersten Blick dachte, was halt der Fall wäre, bis mir halt irgendwie ziemlich schnell klar geworden ist, dass das halt auch irgendwie Quatsch ist, weil es ist sogar ein bisschen schlimmer, man muss halt Abstraktionen bauen. Das heißt, man muss sich halt überlegen, was sind die Dinge, die ich hier programmatisch ändern möchte in der Domäne. Also sowas wie, weiß ich nicht, ist ein Steuersatz jetzt etwas, was halt geändert werden muss? Wie kann ich sowas ausdrücken? Welche Programmiersprachenkonstrukte kann ich dafür irgendwie verwenden? Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was ich, also wir hatten ja auch vor kurzem diese Episode mit dem Mike Sperber auch über dieses Thema, wie halt so eine funktionale Architektur aussehen soll. Und die sind ja irgendwie sehr stark code-orientiert, aber eben auch so abstraktionsgetrieben. Und das ist vielleicht irgendwie auch so ein Thema. Wir müssen also jetzt gemeinsam mit den Domänenexpertinnen lernen, welche Abstraktion wir benötigen. Und Abstraktion ist ja inhärent etwas, wo wir uns nicht hinstellen können und sagen könnten, wir abstrahieren das jetzt irgendwie mal kurz, sondern wir müssen eigentlich die Abstraktion betrachten, getrieben durch die Domäne. Das heißt, wir müssen halt das konkrete Problem abstrahieren. Das impliziert, dass wir das konkrete Problem oder sogar mehrere Instanzen des konkreten Problems kennen. Und das bedeutet halt, dass wir da auch irgendwie wieder lernen müssen und gemeinsam lernen müssen. So, soweit so gut. Jetzt könnte man natürlich irgendwie sagen, hör mal zu. Das ist halt eine nette, auch wieder philosophische Betrachtung. Also das, was wir in Wirklichkeit machen, ist irgendwie lernen. Hilft mir das jetzt in der praktischen Arbeit weiter? Und das ist eine berechtigte Frage. Also eine Theorie hilft mir halt nur dann weiter, wenn sie halt irgendwie Dinge erklärt. Und idealerweise wäre es vielleicht auch noch so, dass es halt ganz toll wäre, wenn halt die Theorie so wäre, dass wir daraus irgendwie so praktische Verhaltensweisen ableiten können und halt irgendetwas machen können, um dafür zu sorgen, dass eben tatsächlich sich unser Verhalten anpasst. Und ich glaube, dass das Lernen eine Sache relativ gut erklärt. Und zwar die Sache, dass wir halt in Iterationen vorgehen müssen. Wir haben halt in der Softwareentwicklung auf verschiedenen Ebenen Iterationen. Also es gibt halt diesen sehr feingranularen Iterationszyklus, wo ich irgendwie sage, ich will halt irgendwas am Code ändern. Das heißt, ich refactore erst den Code, damit die Änderung möglichst einfach ist. Dann ändere ich den Code tatsächlich. Vor dem Refactoring lasse ich den Test durchlaufen, um zu schauen, ob es halt eben richtig funktioniert. Danach lasse ich die Unit-Tests durchlaufen, um zu schauen, ob das Refactoring wirklich nur die Struktur geändert hat und keine Fehler gemacht hat. Dann implementiere ich die Sache. Dafür schreibe ich auch erst einen Test, zu schauen, was ich eigentlich implementieren möchte, also ein Unit-Test. Dann mache ich nochmal Refactorings, dann teste ich nochmal und dann gehe ich wieder weiter vor. Das heißt, ich mache im Prinzip etwas, wo ich eben sage, Refactoring, Implementierung, Refactoring, und ich werde dann jeden dieser Schritte, also die beiden Refactoring-Schritte und auch die Implementierungsschritte, durch Tests absichern. So, und was ich hier eigentlich mache, ist, dass ich durch die Tests Feedback darüber bekomme, ob mein System korrekt ist, also die Tests zumindest erfüllt. Und man sieht hier, nicht, also wenn ich halt sage, Refactoring Test, also Test, Refactoring, Test, Implementierung, Test, Refactoring, Test, dass ich eben da andauernd halt versuche, Feedback zu bekommen. Und das bedeutet, ich habe irgendwie dieses feingranulare Feedback hier im Rahmen dieses Entwicklungszykluses. Und das bedeutet, dass ich eben sehr schnell lerne und erkenne, ob ich irgendwo ein Problem habe. Und das ist der Hintergrund, warum ich das eben dort typischerweise mache und warum ich eben dort so vorgehe. Gut. Das gibt's dann eben noch auf der nächsthöheren Ebene. Also ich kann Akzeptanztests schreiben. Die geben mir Feedback darüber, ob ich die Fachlichkeit, so wie ich sie verstanden habe, richtig umgesetzt habe. Und das bedeutet, ich habe wieder eine Iteration und ich lerne wieder etwas über den Code, nämlich ob es halt die entsprechenden Sachen richtig umgesetzt hat. Und das ist etwas, was interessanterweise, ich glaube, das ist ein bisschen vielleicht ein Vorgriff auf die Episode nächste Woche, sowas wie ChatGPT, dem kann man eben Test tatsächlich an die Hand geben, um dafür zu sorgen, dass eben das System sich dann verbessert. Und das ist hier dasselbe, nicht? Also ich lerne halt und ich adaptiere halt durch sowas wie Tests und das ist eigentlich ein Lernprozess. Das heißt, ich lerne halt, mein Code hat einen Fehler und setze das dann eben entsprechend um. Und dieses Feedback gibt es noch auf anderen Ebenen. Also wir haben jetzt gerade eben gesehen, das ist halt ein Feedback zu fehlerhaftem Verständnis der also jetzt sind wir nur in diesem Testumfeld. Das heißt, wenn ich einen Test schreibe, der fehlerhaft ist, werde ich nicht herausfinden, dass in Wirklichkeit ich ein Problem habe. Nicht? Wenn ich einen Test schreibe, der sagt, ich kontrolliere, ob 2 plus 2 5 ist, dann werde ich eben auch in der Implementierung diesen Fehler haben, weil ich eben das sozusagen in eine falsche Richtung treibe durch die Tests. So. Deswegen brauche ich dann als nächstes Feedback aus der Umsetzung. Also ich bringe halt die Software in Produktion, dann schaue ich halt, ob die tatsächlich von den BenutzerInnen vernünftig genutzt werden kann. Und da kann es eben sein, dass ich fachlich etwas falsch verstanden habe über die Domäne. Und das kann jetzt sich wieder das bedeutet, es kann da eben sein, dass ich halt zwar eine feste Anforderung habe, also objektiv ist die Domäne so, wie sie ist. Ich habe es nur falsch verstanden. Das heißt also, mein Modell der Domäne ist falsch. Und da lerne ich jetzt eben durch Feedback, dass ich eben eine falsche Wahrnehmung aus der Domäne hatte. Das bedeutet also konkret, ich habe Unit-Tests geschrieben, ich habe Akzeptanztests geschrieben. In diesen Akzeptanztests wird halt überprüft, ob ein bestimmter Kunde, eine bestimmte Kundin einen Kredit genehmigt bekommt. Ich stelle dann in der Produktion fest, durch Feedback, dass es dort Kundinnen gibt, bei denen eben ein Kredit rausgegeben wird oder nicht rausgegeben wird, obwohl die umgekehrte Entscheidung die richtige wäre. Das liegt daran, dass ich die Anforderung falsch verstanden habe und ich lerne jetzt durch Feedback aus der Produktion, dass ich sie falsch verstanden habe und ändere das halt und fixe es halt. Was ich parallel noch habe, das ist ein anderer Lernprozess, ist, ich habe also jetzt dort eine Logik. Und jetzt läuft halt jemand los und sagt, wenn wir bei der Kreditvergabe Folgendes tun, also vielleicht deutlich weniger Informationen abfragen, dann haben wir einen Vorteil, weil unser Mitwettbewerb halt ganz viele Informationen abfragt und wir kriegen es dadurch hin, unsere Kredite breiter zu verteilen. Das ist etwas, wo wir durch das Umsetzen einer bestimmten Idee, nicht? Also wie wir jetzt Kredite vergeben beispielsweise, lernen, dass es andere Ansätze gibt, die vielleicht sinnvoller sind. Und dort lernen wir dann eben aus Kundenfeedback, Domänexpertinnenfeedback oder so etwas. Und das ist ein Lernprozess, der jetzt größer ist. Also da lernen wir nicht nur als EntwicklerInnen, sondern da lernt vielleicht irgendwie auch das Business. Das ist so ein bisschen die Grundlage von Agilität, nicht? Also Agilität sagt halt gerade, dass sich die Anforderungen ändern, dass man eben andere Ideen dafür haben kann, wie man mit im Business umgeht. Und das bedeutet, dass ich halt etwas lerne über Kundenwünsche und das in der Software umsetze. Also diese Iteration und das Feedback aus den Iterationen, das macht nur dann Sinn, wenn wir daraus lernen. Und das bedeutet halt, wenn wir die These haben, Softwareentwicklung ist Lernen, dann bekommen wir, oder diese Metapher, das ist ja eigentlich eine Metapher, also nicht Softwareentwicklung ist so wie Lernen, das ist eine Analogie oder eine Metapher, dann können wir dadurch halt erklären, warum wir halt in Iterationen vorgehen müssen. Wenn wir das nicht müssten, dann könnten wir uns einfach hinstellen und könnten sagen, wir gucken uns das mal kurz an, wir schreiben halt die Requirements, setzen die Requirements um, bringen das in Produktion, alles ist super. Aber das ist genau das, was eben nicht funktioniert. Das heißt also, wir müssen halt schauen, dass wir an den Requirements vielleicht etwas ändern, weil die eben nicht wirklich die Kundenwünsche abdecken oder weil wir halt neue Ideen haben. Es kann sein, dass wir bei der Umsetzung der Requirements, selbst wenn wir sie perfekt verstanden und runtergeschrieben haben, in der Umsetzung Schwierigkeiten haben. Deswegen haben wir Akzeptanztests. Es kann sein, dass wir feingranular auf Code-Ebene Fehler machen. Das müssen wir lernen und dafür haben wir Unit-Tests und so weiter. Das heißt also, Feedback und Iteration unterstützen so einen Lernprozess. Das erklärt, warum wir so vorgehen müssen de facto. Und ich möchte an dieser Stelle nochmal verweisen auf die Episode mit der Christiane Floyd, Professor Christiane Floyd, die ja sich mit, also die Inhaberin des ersten Software Engineering Lehrstuhls in Deutschland. Und die hat eben eigentlich gesagt, dass man schon in den 60ern aus dem Feedback, aus der Praxis gelernt hat, dass eben dieses Vorgehen, wo ich ständig Feedback habe und das halt sozusagen umsetze, dass das eben etwas ist, wie ich eigentlich Software entwickeln muss. Und deswegen ist eben diese Metapher gut und sie ist eben tatsächlich entstanden durch die Praxis, nicht? Also das ist ja was wir in der Praxis beobachten können. Wenn wir nicht so vorgehen, wenn wir nicht in Iterationen vorgehen, dann haben wir halt ein Problem. Die Projekte gehen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit schief. Das heißt also, ich muss lernen und dadurch bekomme ich eben meine Systeme mit einer höheren Wahrscheinlichkeit tatsächlich Produktivität und es funktioniert. So, und das müssen wir eben auch dann, also was zum Beispiel auch impliziert, dass wir kommunizieren müssen. Also offensichtlich müssen wir halt von anderen Personen lernen, von BenutzerInnen, Domänenexpertinnen, von anderen EntwicklerInnen und so weiter und so weiter. So, das ist eine Ebene, weswegen halt, glaube ich, tatsächlich die Essenz von Softwareentwicklung ist meiner Ansicht nach die Frage, was müssen wir eigentlich an Code schreiben? Das ist halt sehr stark verbunden mit einem Lernprozess und ich möchte an der Stelle noch mal kurz sozusagen ein ich pack das auch nachher noch mal in die Links. Also ich habe bei Heise einen Blogartikel geschrieben vor einiger Zeit, der eben argumentiert hat, dass künstliche Intelligenz uns nur bedingt hilft in der Softwareentwicklung, nämlich immer auf der Ebene, wo wir halt Code produzieren. Es kann uns aber nur sehr bedingt dabei helfen, zu verstehen, was wir eigentlich implementieren müssen. Und das ist eigentlich das Kernproblem. Und das passt eben auch zu diesem Lernen, nicht? Also wenn man halt die These hat, dass das Kernproblem ist, herauszufinden, was wir eigentlich implementieren müssen, dann ist eben unser Problem, das zu erlernen. Und ich würde eben sagen, das ist tatsächlich unser Kernproblem, gar nicht so sehr sozusagen den Code zu implementieren. So, es gibt jetzt noch eine andere Ebene. Also das ist ja sozusagen eine Ebene, wo ich halt sage, okay, ich bin halt jetzt im Projekt, das Projekt schreitet halt fort über Iterationen, während des Projektes lerne ich halt ganz viel und es geht eigentlich darum, dass ich eben am Ende als Optimum ein ausführbares Modell im Code habe, das ja mein Gelerntes reflektiert und das löst das Business-Problem. Ich habe zum einen gelernt, was ist eigentlich das Business-Problem, also wie kann ich Kunden besonders gut zufriedenstellen und zum anderen habe ich an dieser Stelle gelernt, was ich an Fehlern vorher gemacht habe in der Umsetzung. So, es gibt jetzt noch, glaube ich, einen Prozess des Lernens auf einer anderen Ebene. Und das ist etwas, was wir alle, glaube ich, ständig tun, nicht? Also wir sitzen hier ja gerade mal wieder irgendwie im Stream und diskutieren irgendwelche Themen. Ich mache ganz viele Vorträge, ich mache mit Trainings. Und das heißt, wir alle lernen ständig etwas über Architekturen, wir lernen ständig etwas über Technologien. Und das ist sind Aspekte, die halt auch einen Lernprozess darstellen, nur auf einer anderen Ebene. Da geht es eben um das Vorgehen und um diese Geschichten. Und das, by the way, sind auch wiederum Sachen, die wir alle tun. Also ich selbstverständlich auch lerne halt durch das, was ich halt in der Praxis erlebe, wie halt Dinge funktionieren oder nicht funktionieren, passe mich entsprechend an, komme dadurch irgendwie weiter. Und das geht uns allen, glaube ich, so. Ich habe mal einen Talk darüber, über das Thema gehalten, keine zukunftssicheren Architekturen. Das war ja auch, glaube ich, genau, den verlinke ich irgendwie auch nochmal. Und da ist eben genau die Idee, dass ich eben nicht am Anfang sagen kann, das ist die Architektur und dann ändere ich sie nie, weil ich sie iterativ anpassen muss, weil wie wir vorher diskutiert haben, ich neue Dinge lerne über die Domäne, neue Dinge lerne über die Geschäftslogik. Aber das ist noch ein weiterer Punkt, weswegen ich das halt iterativ anpassen muss. Und das hängt eben damit zusammen, dass ich meine Architekturansätze und meine Technologien sich weiterentwickeln und ich dort eben mehr lerne. Und das ist ein weiterer Grund, warum ich dort iterativ mich verbessern muss. Das ist jetzt ein Bereich, wo ich mir ehrlich gesagt nicht vollständig sicher bin, ob das ein Spezifikum von Softwareentwicklung ist. Ich würde ja erwarten, dass andere Branchen auch so aufgestellt sind, dass sie neue, andere Konzepte erlernen und die halt irgendwie entsprechend umsetzen. Durch Iteration haben wir eben aber bei uns die Möglichkeit, wenn wir das eben iterativ machen, neue Ansätze tatsächlich umzusetzen, noch im laufenden Projekt. Vermutlich ist das aber in anderen Ingenieursdisziplinen nicht anders, dass man eben sagt, okay, wir haben halt eine Innovation und diese Innovation wollen wir jetzt bei uns im Projekt, also wir bauen ein Haus und es gibt irgendwie neue, tolle Möglichkeiten, halt Wärmedämmung zu machen, keine Ahnung. Dann bauen wir das da vielleicht irgendwie auch noch ein, wenn wir irgendwie in dem Haus drin sind. Das ist, glaube ich, nichts, was so ein bisschen Softwareentwicklungs- oder Architektur spezifisch ist, würde ich erwarten. Aber darüber kann man jetzt, glaube ich, diskutieren. Was ergibt sich jetzt noch daraus? Was ich sehr spannend finde in diesem Kontext ist, ich hatte irgendwie mal ziemlich am Anfang meiner Karriere so einen Auftrag, wo es halt darum ging zu sagen, okay, wir haben also jetzt eine Organisation, diese bei einem großen Unternehmen, diese Organisation entwickelt eben Software und wir wollen eigentlich dazu kommen, dass wir halt abhängig davon, wie viel gerade entwickelt werden muss, wollen wir halt, dass diese Organisation dynamisch wächst in Bezug auf die Anzahl der EntwicklerInnen, die halt dort gerade arbeiten und Projekte umsetzen. Also je mehr EntwicklerInnen, wenn eben mehr Projekte notwendig sind, weniger EntwicklerInnen, wenn weniger Projekte notwendig sind. Und das hatte ich damals gedacht, ist halt irgendwie ein vernünftiger Consulting-Auftrag, ist halt irgendwie auch interessant, wie kriegt man das irgendwie hin? Und habe da mich eben entsprechend damit beschäftigt. Wenn man jetzt sagt, dass Softwareentwicklung Lernen ist, also wenn ich halt sage, dass ich halt da Personen reinsetze, die lernen halt die Domäne kennen und wie gut sie die Domäne kennen, ist der entscheidende Faktor dafür, dass man es halt sozusagen richtig umsetzt, dann ist es extrem dumm, so eine Organisation aufzubauen, weil das bedeutet, dass ich halt nicht, also ich baue halt, ich kriege eine Person rein. Diese Person muss jetzt erstmal die Domäne verstehen und dann erst ist sie produktiv. Und das ist jetzt so ein bisschen, also daraus ergeben sich halt Konsequenzen logischerweise nicht. Also heutzutage würde ich halt, glaube ich, bei diesem Consulting-Auftrag erstmal versuchen zu sagen, vielleicht ist das nicht so schlau, diese Organisation anschließend andauernd irgendwie hoch und runter zu fahren. Es gibt jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, wir können halt SoftwareentwicklerInnen haben, die halt eine bestimmte Branche kennen, nicht? Also Leute, die halt Versicherungen kennen, Leute, die halt Banken kennen und so weiter. Das ist prinzipiell hilfreich, logischerweise, weil jemand, der halt irgendwie meine Versicherung von innen gesehen hat und dafür irgendwie Software entwickelt hat, die Person weiß halt eher, wie so etwas funktioniert, kann da eher helfen, als eine Person, die das halt irgendwie nicht hat. Das ist halt trivial. Ich bin mir nicht sicher, ob das, wie viel groß dieser Grad ist, weil der impliziert ja, dass halt irgendwie alle Banken gleich sind und alle Versicherungen gleich sind. Also wenn die halt alle tatsächlich gleich wären, dann müsste ich halt nur sagen, ich entwickle halt irgendwie Bankensoftware oder Versicherungssoftware. Und das bedeutet, dass wir jetzt für alle, dass ich halt egal welche Bank, welche Versicherung halt gerade angesagt ist, ich kann der auf jeden Fall helfen, weil die sind ja alle irgendwie gleich. Es ist so ein bisschen ein Widerspruch, weil gerade wenn wir über Individualsoftwareentwicklung reden, und ich hätte ja am Anfang gesagt, dass das eben der Kern ist, dann ist es ja so, dass wir Individualsoftware entwickeln und das bedeutet, dass wir halt gerade eigentlich damit beschäftigt sind, diese Unterschiede der einzelnen Versicherungen, die halt irgendwie in Code auszudrücken. Und das bedeutet, wir sind doch wieder bei Lernen. Also was ich damit versuche zu sagen, ist Folgendes. Wenn ich eine Bank habe, dann hat die halt offensichtlich Kredite. Wenn ich halt diese Kreditvergabe habe, dann ist diese Kreditvergabe halt von der Bank abhängig. Also es kann irgendwie sein, ich habe halt irgendwie eine kleine Bank, da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass halt einfach irgendeine Person drauf guckt und sagt, ja, machen wir oder machen wir nicht. Und da gibt es irgendwie eine Risikoabschätzung, die halt irgendwelchen Vorgaben entspricht. Aber das war es halt dann im Wesentlichen. Und es ist eben ein relativ leichtgewichtiger Prozess, der sozusagen vielleicht von einigen Personen abhängt. In einer großen Bank kann es eben sein, dass da was automatisiert wird, nicht? Also da sage ich halt irgendwie, okay, es wird halt online gemacht und diese Online-Zusage für einen Kredit, die ist halt irgendwie automatisiert. Und das sind jetzt zwei sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie diese Kreditvergabe funktionieren kann. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie als Entwicklerin da sitze, dann muss ich jetzt eben einmal verstehen, was ist denn eigentlich, wie genau funktioniert das? Und das kann eben tatsächlich sehr unterschiedlich sein, nicht? Also in dem einen Fall kann es eben sein, dass das ein Prozess ist, wo im Prinzip irgendjemand drauf guckt und sagt, ja, das machen wir jetzt halt. Und in dem anderen Fall kann es eben sein, dass da niemand drauf guckt und es halt im Wesentlichen automatisiert ist. Und irgendwo dazwischen können dann andere Leute orientiert sein. So, und da muss ich jetzt dieses Spezifika kennenlernen und muss eben auch vielleicht verstehen, warum das so ist. Und das halt irgendwie entsprechend anpassen. Und dann ist noch ein weiterer Einflussfaktor, dass eben meistens ja existierende IT-Landschaften da sind. Vielleicht sind halt auch schon Lösungen da nicht. Also Banken können typischerweise jetzt schon Kredite vergeben, sonst ist das ja ein bisschen traurig. Das heißt also, wenn ich in diesem Bereich arbeite, ist es halt eigentlich so, dass ich das Spezifikum, die spezifischen Systeme der entsprechenden Bank kennenlernen muss und mit denen halt arbeiten muss. So, und das bedeutet, dass ich in dieser sozusagen atmenden Organisation habe ich halt andauernd Leute, die halt etwas lernen, nicht, wenn ich das halt aufbaue. Und die sind halt nicht produktiv, bis sie halt das erlernt haben, wie es nun genau aussieht. Und wenn ich sie abbaue, dann habe ich sie eben tatsächlich angelernt, nicht? Also sie haben eben gelernt, wie es dort irgendwie aussieht. Und dieses Wissen ist dann wertlos, weil sie halt damit zum nächsten Kunden gehen, zur nächsten Kundin. Und dort müssen sie halt wieder aufs Neue lernen. Und eigentlich ist eben dieser Lernprozess unproduktiv, nicht? Also der ist halt eben so, dass ich dazu erstmal, dass ich erstmal verstehen muss und dadurch, dass es Zeit, die sozusagen ein Overhead ist. So, und das ist ebenfalls eine Konsequenz aus Softwarearchitektur ist Lernen. Die Konsequenz ist also konkret, es ist nicht so wahnsinnig schlau, Leute auszutauschen, weil ich dadurch diese Lernprozesse andauernd habe und die sind sozusagen tote Zeit. Also die sind halt Voraussetzungen dafür, dass Leute halt produktiv werden. Das ist halt tote Zeit. Und an der Stelle ist es, glaube ich, auch nochmal gut, auf den Mythical Man Month einzugehen. Da gibt es halt dieses berühmte Buch von dem Frederick Brooks. Der hat das OS 360 geschrieben für den IBM, für die erste Generation von den IBM Mainframes in den 60ern. Und der hat eben genau diese Beobachtungen aufgestellt, wenn ich ein Projekt habe, das halt irgendwie zu spät ist und ich schicke neue Leute da rein, dann wird dieses Projekt tendenziell noch später werden. Und das lässt sich durch Lernen, glaube ich, auch und durch den Effekt, den ich gerade eben diskutiert habe, irgendwie auch ganz gut erläutern. Das bedeutet eben, dass ich dort diesen Lernprozess habe und dieser Lernprozess zieht halt auch, also ist nicht nur etwas, wo ich sozusagen die Beschäftigung mit den, wo sich die neuen EntwicklerInnen mit beschäftigen müssen, die müssen halt offensichtlich lernen, aber es muss ihnen ja auch irgendjemand das beibringen. Also idealerweise werde ich die halt nicht von Rechner setzen und werde denen sagen, ja, viel Spaß dabei, den Code anzugucken, sondern und nicht liest halt die Dokumentation, sondern ich glaube es ist deutlich effektiver, denke ich, die halt aktiv zu unterstützen und sie halt beim Lernen zu begleiten und ihnen halt zu helfen. Dann bedeutet das aber, dass ich von dem aktuellen Team Leute abziehe, die halt diese Leute ausbilden. Und das bedeutet, dass sich das Projekt verlangsamt. Und das ist das, was Brooks irgendwie 76 sozusagen in dem schon zitierten Buch beobachtet hat. Was also auch wiederum bedeutet, dass das eben ein nützliches Modell ist, nicht? Also wenn ich halt sage, das ist wie Lernen, dann bedeutet das, dass eben eine Softwareentwicklerin, die halt in dem Projekt angelernt ist und erlernt hat, was dort eigentlich angesagt ist, die ist eben wertvoll und ich sollte das halt auch entsprechend behandeln. Und ich beobachte das halt auch gerade so im Bereich von Legacy-Systemen. Es ist so etwas, was ich, wo ich im Moment so das Gefühl habe, dass eben auch dieses Lernen des spezifischen Systems so ein bisschen, wie soll ich sagen, nicht ausreichend gewürdigt wird. Was ich konkret meine, ist Folgendes. Also ich habe irgendwie ein Legacy-System. Ich habe also irgendwelche EntwicklerInnen, die halt in einer alten Programmiersprache, was ich nicht PL1 oder so, Erfahrung haben, und die setze ich jetzt irgendwie in ein Legacy-System und ich stelle halt fest, es dauert halt, bis sie produktiv werden. Mit der Lernmetapher ist das erklärlich. Die müssen halt erstmal das System erlernen, bevor sie produktiv werden. So überraschend ist das jetzt irgendwie nicht. Und das ist etwas, was auch wiederum bedeutet, nicht? Also wenn ich halt sage, ich möchte halt irgendwie eine Entwicklerin haben, die halt irgendwie eine bestimmte Technologie kennt, dann bedeutet das, dass sie zwar etwas weiß, nämlich sie kennt halt diese Technologie, aber das reicht halt bei weitem nicht aus, um halt produktiv zu sein in dem entsprechenden System. Das heißt, ich muss sie irgendwie anlernen. Und gerade wenn es halt um die Domäne geht und das Domänenwissen und die Spezifika in der entsprechenden Umgebung, ist das eben eine Aufgabe, die halt tatsächlich schwierig und umfassend ist. Das bedeutet halt auch, dass wir in einer Situation sind, wo das schnellere Lernen vorteilhaft ist, insbesondere wenn ich jetzt Teams erweitere. Das heißt also, ich sollte das eben unterstützen, also diesen Ansatz da, diese neuen Personen zu unterstützen, ist, glaube ich, ein wichtiger und ein wesentlicher, weil ich sonst sehr lange Zeit diese Leute halt nicht produktiv bekomme. Was also bedeutet, solche Maßnahmen, also nicht, mir würde Pair-Programming einfallen, solche Maßnahmen sind halt irgendwie auf jeden Fall sinnvoll. Vielleicht auch Workshops, wo irgendwelche Leute irgendwie erläutern, wie das System funktioniert. Solche Sachen würde ich da tun. Und das sind, also ich bin eigentlich ein Fan von direkter Kommunikation. Vielleicht ist das halt auch etwas, wo diese Metapher halt hilft. Wie soll ich sagen? Also wir haben verschiedene Episoden gemacht mit zu diesem Thema Software-Architektur-Dokumentation. Ich halte das irgendwie prinzipiell auch für eine wichtige Sache. Es ist irgendwie nicht so, dass, wo ich jetzt die große Expertise habe, sondern da sind irgendwie die anderen Personen, die halt in diesen Episoden halt etwas dazu gesagt haben. Ich, also selbstverständlich kenne ich ACT 42 und weiß, wie man sowas irgendwie hinschreibt. Aber es ist irgendwie, also Expertise ist, glaube ich, das falsche Wort. Es ist irgendwie nicht das, was mich so wirklich interessiert. Und ich würde halt sagen, wenn ich jetzt SchülerInnen oder StudentInnen sage, hört mal zu, hier ist ein Set von Büchern, lest sie halt durch, meldet euch dann halt zur Prüfung an. Das wird mindestens bei SchülerInnen nicht funktionieren, sondern die muss ich das irgendwie beibringen. Und das bedeutet, das ist vielleicht dann auch etwas, was wir hier daraus lernen können. Also Leuten etwas beibringen, sie aktiv begleiten, ihnen das halt erläutern, und ist ein wichtiges Element. Software-Architektur-Dokumentation oder Software-Dokumentation insgesamt kann da sicher helfen, aber ich glaube, das ist nicht das Einzige. Und da ist wieder eben die Geschichte, wenn wir halt Softwareentwicklung als Lernprozess verstehen, hilft uns das, an dieser Stelle halt vernünftige Entscheidungen sozusagen zu treffen. Das andere, was dabei halt irgendwie spannend ist, ist, also Lernen lässt sich halt nicht so leicht beschleunigen, nicht? Also ich kann jetzt irgendwie nicht sagen, okay, hört mal zu, lernt jetzt bitte schneller, sondern, also man kann es natürlich unterstützen und dadurch halt hoffen, dass es halt besser wird, klar. Aber es ist halt nichts, was sozusagen auf Befehl schneller, einfacher wird. Und das ist ja auch etwas, was wir, glaube ich, in Softwareentwicklung beobachten, dass eine stärkere Beschleunigung eher dazu führt, dass es schlimmer wird, nicht? Also, dass halt mehr Technical Debt aufgebaut wird, dass halt Prozesse, die halt eine Qualität sichern sollen, eher weniger werden. Und das bedeutet also, dass auch in diesem Bereich mit dieser Lernprozess vielleicht ein wichtiger oder eine gute Erklärung ist für die Phänomene, die wir da draußen sehen und die halt so ein bisschen kontraintuitiv sind, nicht? Also, das sind ja zwei, dieses Phänomen, wir setzen halt mehr Leute auf ein Problem und es dauert länger. Das ist nicht so intuitiv, weil wenn ich jetzt irgendwie zwei Leute damit beauftrage, weiß ich nicht, eine Straße zu asphaltieren, oder ich habe irgendwie 4 oder 10 oder so, das wird halt tatsächlich schneller. Bei Softwareentwicklung haben wir ja gerade gesehen, das ist vielleicht irgendwie nicht so. Und das lässt sich eben durch diesen Lernprozess erklären. Und rein mechanische Aufgaben sind vielleicht auch eher so, dass man sie so beschleunigen kann, wenn man sich irgendwie anstrengt. Nicht? Deswegen gibt es irgendwie Akkordarbeit, wo man pro Stück vielleicht bezahlt wird und sich die Leute dann halt besonders anstrengen. Das kriegen wir halt bei dem Lernen, bei Lernen nicht so gut hin. Und das ist eben ja auch das, was wir bei Softwareentwicklung sozusagen beobachten. Ich würde sogar im Gegenteil sagen, wenn wir versuchen, dauerhaft Druck aufzubauen und dauerhaft Leute halt dazu zu bringen, möglichst schnell Features zu implementieren, was ja im Prinzip ein guter Indikator ist für Progress oder halt Geschäftswert durch Features umzusetzen, dann werden wir eher schlechtere Software am Ende haben, weil eben dadurch Technical Debt aufgebaut wird und das ist eben analog zu dem Lernprozess. Ich kann halt nicht dafür sorgen, dass ich halt durch Druck oder durch höhere Geschwindigkeit versuche, diesen Lernprozess zu verbessern, also nur in sehr begrenzten Umfang. Was mich vielleicht noch zu der Analogie bringt mit dem Bauen von Software und Bücher schreiben oder einen Film drehen, das ist auch noch ein Bereich, wo ich mir vorstellen kann, dass man den irgendwie als Analogie nutzt. Ich finde den deswegen passend als Analogie, weil dort, also gerade bei, wenn man halt einen Film dreht, also ich habe es nicht gemacht, aber das ist halt das, was man von draußen erkennen kann. Das sind halt eine Vielzahl von Leuten, die halt an einem immateriellen Objekt arbeiten, eben an einem Film. Und da ist vielleicht auch eine Analogie zur Softwareentwicklung. Da ist es eben ja auch so, dass wir etwas Immaterielles bauen, eben Software, was am Ende nur digital irgendwo existiert. Und das wäre bei einem Film ähnlich. Buchschreiben ist typischerweise nicht kollaborativ, ist aber auch irgendwie eine Analogie, die sich so ein bisschen anbietet, weil man da eben auch Text produziert, so wie man das ja auch in dem, so wie man das ja auch bei der Softwareentwicklung tut. Und dort auch eben etwas Immaterielles erzeugt. Das sind vielleicht irgendwie auch noch Analogien, die sich da ergeben würden. Ich weiß nicht, ob man das so stark auch mit Lernen verbinden kann, aber das wäre eben die andere Analogie, die mir halt irgendwie einfallen würde. Ich glaube, damit bin ich eigentlich auch so ein bisschen durch mit den Sachen, die ich halt erzählen wollte. Ich gucke noch mal, ob Fragen sind. Da sehe ich aber im Moment nichts weiter. Also ich gucke gerade bei Slack und im Formular und auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Da ist aber überall nichts. Dann wirkt es auf mich so, als sei es das sozusagen soweit. Wenn ich jetzt noch irgendwie überraschend Fragen komme. Dann wäre nochmal der Hinweis eben auf den Ausblick. Also Mittwoch, Fischbuch von den IT-Tagen. Achso, ich habe gar nicht gesagt, zu welchem Thema. Da wird halt Lisa sprechen zu dem Thema. Also da wird Lisa eine Fischbuhl moderieren. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, live vor Ort mitzumachen. Und da geht es um das Thema Brücken bauen, erfolgreiche Wege für IT-Nachwuchs und Quereinsteiger. Und da diskutieren mit Dr. Julia Freudenberg von der Hacker School, der IT-Consultant Andreas Monschau von Heger Consulting, Professor Dr. Claudia Hess, die ist Professorin für Digitale Transformation an der Internationalen Hochschule und Geschäftsführerin der Softplan GmbH und die Fullstack-Entwicklerin Lisa Maria Moritz, also Lisa von Software-Architektur Stream. Genau, das wäre halt die Episode am Mittwoch und Freitag, wie gesagt, etwas zum Thema KI und Softwarearchitektur mit dem Ralf D. Müller. Ja, ich glaube, dann haben wir es soweit. Dann würde ich sagen, nochmal vielen Dank. Ich wünsche noch ein schönes Wochenende schon mal und vielleicht, hoffentlich, sieht man sich dann bei einem der folgenden Streams vielleicht wieder. Bis dahin.